Herzlich willkommen zur 22. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und mit mir hier im Studio in der Dudenstraße ist mein werter Kollege Thorsten Hof. Thorsten, hallo, grüß dich.
Hallo Alex.
Thorsten, die Fußball-EM ist vorbei und das Tippspiel, das dazugehörige Tippspiel, über das wir jetzt in den vergangenen Ausgaben auch häufiger gesprochen haben, ist auch vorbei. Könntest du mal kurz referieren, wer wo gelandet ist von uns beiden?
Ich wusste, dass es so anfängt, diese Folge. Ja, ich glaube, es war so, dass du auf dem vierten Platz warst zum Schluss.
Vierter von fast 200, glaube ich.
Von fast 200, ja. Da muss ich mich natürlich in den Staub werfen vor dir, weil bei mir hat es nur für die Top 30 gereicht. Wobei bei fast 200 Teilnehmern ist das immer noch
akzeptabel,
genau. Aber man muss auch sagen, wer hat das Tippspiel gewonnen? Ein guter alter Bekannter von uns, nämlich Domenico Marinese. Der ehemalige Pressesprecher des SV Waldhof, und da zeigt sich wieder, dass du halt so ein Tippspiel gewinnst, wenn du keine Ahnung hast.
Völlig richtig.
Grüße gehen raus an Domenico.
Na klar, du hast komplett recht. Allerdings muss man wissen, ich war ja bis kurz vor Schluss auch noch im Rennen um Platz 1. Und warum hat Domenico das dann am Ende gewonnen?
Weil er für Italien als Europameister getippt hat.
Genau, weil er einfach mal nach Sympathie seinen Europameister ausgewählt hat.
Und nach Name irgendwie dann auch. Und Wurzeln und...
Ja, genau.
Ja,
aber... Nun... Wir gönnen es ihm ja trotzdem.
Wir gönnen es ihm, genau. Er darf jetzt, glaube ich, ein Jahr umsonst ins Fitnessstudio. Das sei ihm auch gegönnt. Da braucht es ja auch ein bisschen bei den Ärmchen.
Ach so, der darf ins Fitnessstudio.
Ja, ich glaube, das war der erste Preis, ja.
Ich dachte, er würde jetzt die Waldhof-Grillschürze hätte er gewonnen. Nee, okay.
Die hat er ja bestimmt schon zum Abschied bekommen.
Die hat er wahrscheinlich schon. Ja, Mensch, Thema Tippen.
Ja.
Die Saison steht vor der Tür. Am Samstag geht's los für den SV Waldhof. Am Freitag geht die dritte Liga los. Ja. Was tippst du denn? Was ist in dieser Saison drin für den SVW?
Ja, wir haben ja am nächsten Donnerstag und am Freitag in unserer Printausgabe die zwei Sonderseiten zum SV Waldhof oder zur dritten Liga allgemein. Und da machen wir uns ja auch jedes Jahr den Spaß und versuchen, die ganze dritte Liga zu tippen, wer wo am Ende landet. Bei unseren Vorkenntnissen oder bei meinen jetzt zumindest, wie das EM-Spiel gezeigt hat, ist es ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ich habe mich mal festgelegt, der Rest kann dann natürlich gelesen werden, auf Eintracht Braunschweig und 1860 München als die zwei Aufsteiger. Was die Absteiger betrifft, ich glaube, da müssen wir Havelse als Aufsteiger, der ja mit dem Mini-Etat, die müssen auch im Hannoveraner Stadion spielen. Das ist, glaube ich, alles eine Nummer zu groß. Dann muss man sehen, wer noch hochgekommen ist. Dortmund 2, Freiburg 2, das sind keine... automatischen Absteiger dann wieder, das sind gut ausgebildete Mannschaften. Ja, und wir gucken natürlich, was ist für ein Waldhof drin, ja. Und da hält sich meine Zuversicht ein bisschen in Grenzen. Ich habe sie auf Platz 12 gesetzt, nach Platz 8 im Vorjahr.
Das ist aber Platz 12?
Ja.
Mensch, also das ist aber...
Ja, was meinst du? Besser?
Nein, ich bin da auf einer Wellenlänge mit dir. Also ich denke mir mal, das wird, wenn es mit dem aktuellen Kader in die Saison geht und normal läuft, irgendwo zwischen Platz 8 und 13. Das ist so das Realistische. Ja, das kann, wenn es gut läuft, kann das auch vielleicht mal ein, zwei Plätze nach oben gehen. Allerdings, wenn es schlecht läuft, auch mal zwei, drei Plätze nach unten. So ist es.
Meinst du mal, wir müssen zittern wieder nächstes Jahr?
Nein, ich glaube nicht, dass es so gegen den Abstieg gehen wird, aber so die großen Aufstiegsträume, da sehe ich jetzt auch keine Hoffnung drauf.
Da muss man jetzt natürlich sagen, unsere Einschätzung steht da ein bisschen dem entgegen, was am Montag bei der Eröffnung des neuen Waldhof-Fanshops verkündet wurde. Da hat sich Waldhof-Präsident Bernd Beetz relativ weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, in den nächsten zwei Jahren wollen wir in die zweite Liga. Wenn man sich den Fanshop anschaut, der hat schon absolutes Erstliga-Format vor allen Dingen. Also wie gesagt, wenn du mal neue Bettwäsche brauchst oder so, kann ich dir einen Besuch nur empfehlen. Es ist wirklich nicht nur ein Fanshop, wurde gesagt, Waldhof Welt, also ist schon beeindruckend. Und jetzt sollen auch die sportlichen Ziele ein bisschen angepasst werden. Und da hieß es tatsächlich jetzt in zwei Jahren ab in die zweite Liga. Und ja, was meinst du, ist das realistisch?
Naja gut, das kann realistisch sein, wenn der Beetz das entscheidende Geld zur Verfügung stellt und der Kienz die richtigen Leute einkauft. Und mal den Trainer hat, der das umsetzen kann. Das sind also die drei Faktoren, die da zusammenkommen müssen. Und wenn man sich diese Saison anschaut, da, das habe ich ja eben schon angedeutet, da finde ich jetzt nicht, dass der aktuelle Kader zum Träumen anregt. Ja? Also das ist ein durchschnittlicher, ordentlicher Drittligakader mit drei, vier Ausnahmespielern für die dritte Liga, aber in der Breite nicht gut aufgestellt.
Ja, das heißt ja auch, dass da jetzt ein ordentlicher Druck aufgebaut wird. Das heißt auch, wenn es in diesem Jahr nicht klappt, soll es dann auf jeden Fall im nächsten Jahr klappen. Und wenn wir, du hast es angesprochen, den Kader jetzt anschauen, so wie er ist, ich gehe mal davon aus, dass er nicht so bleibt, weil da wäre er jetzt wirklich ein bisschen dünn besetzt, um das Saisonziel zu erreichen. Das wurde auch konkretisiert am Montag bei dieser Veranstaltung. Da hieß es, wir, also unser Anspruch ist es, besser als im vergangenen Jahr abzuschneiden. Und im vergangenen Jahr war der SV Waldhof Achter, das heißt also Siebter und besser. Und selbst da, wie gesagt, so wie der Kader sich jetzt darstellt, kann man da seine Bedenken haben. Also wir müssen einfach darauf hoffen, dass da noch zwei, drei dazukommen, die die Mannschaft dann auch wirklich voranbringen. Also die keine Ergänzungsspieler sind, sondern die die Qualitätsspieler sind. Und das Problem dabei ist, wo kriegst du die jetzt her? Wir hatten jetzt am Wochenende zum Beispiel einen Gastspieler dabei, der Baris Ekincir vom VfL Bochum, Bundesliga-Aufsteiger, hat dort aber keine Rolle gespielt, hat einen Vertrag noch bis 2022 und dem wurde jetzt gesagt, er kann sich einen neuen Club suchen. Ich denke, das ist so die Kategorie Spieler, die du jetzt noch kriegst von oben runter, weil du wirst jetzt weniger noch in die Regionalliga schauen. Das hätte alles früher passieren müssen, wenn man da hoffnungsvolle Spieler hätte holen wollen, sondern du guckst jetzt nach oben, wer fällt da jetzt noch raus, auch bei dem Spiel gegen Darmstadt. Marian Chava war ja jemand, der in der Kategorie war, also jemand, der bei Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth im Kader war, zuletzt verliehen, wieder zurückgekommen ist und jetzt auch da keine Perspektiven mehr sieht. Das ist also die Kategorie an Spielern, wobei diese zwei jetzt zuletzt auch nicht überzeugen konnten.
Ich wollte es gerade sagen, ich meine, bei der Kategorie dieser Spieler muss man ja wissen, die haben ja dann mutmaßlich letzte Saison schon relativ wenig gespielt, wenn die Vereine aus der zweiten Liga gesagt haben, wir brauchen die jetzt nicht mehr. Das heißt also, die kommen halt dann auch ohne Spielpraxis und in ein paar Tagen geht die Saison los. Also es ist eine ein wenig ungute Situation, die sich da aufgebaut
hat. Du brauchst natürlich auch Spieler, die sich mit dem Club identifizieren, die diesen Weg mitgehen wollen, die sich mit dem Ziel identifizieren, die sagen, okay, ich bleibe jetzt die zwei Jahre hier, ich möchte mithelfen, den Aufstieg zu realisieren. Ja, auch ein schwieriges Unterfangen, die zu begeistern jetzt für diese Idee.
Ja, und wie gibt sich Jochen Kienz? Ist ja immer noch cool und sagt, das wird noch oder steigt bei ihm jetzt auch so langsam die Nervosität? Wenn man sich durch die einschlägigen Fanforen im Internet liest, da hört man ja immer wieder, wo bleiben die Neuzugänge? Es ist zu dünn alles besetzt, wir brauchen noch wen, vor allem fürs defensive Mittelfeld. Wird Kienz nervös?
Ja, die Nervosität in den Fanforen ist also greifbar, aber das ist eigentlich jedes Jahr ähnlich. Es war letztes Jahr auch so und dann kam noch am Ende jemand wie Max Christiansen, der also wirklich dann ein Leistungsträger war und auch vorangegangen ist. Es ist zu hoffen, dass sowas noch gelingt. Die Rückendeckung von der Clubführung ist da. Es wurde mehrfach betont am Montag bei dieser Veranstaltung, dass Jochen Kienz eine ganz tolle Arbeit macht und dass die Zuversicht da ist, dass hier noch was gelingt in die Richtung, um die entsprechenden Spieler noch zu verpflichten. Ich selbst habe versucht, am Sonntag Kontakt mit ihm aufzunehmen. Das hat er relativ barsch abgeblockt, nach dem Motto, macht doch, was ihr wollt. Also da ist eine gewisse Dünnhäutigkeit zu erkennen.
Das hört sich aber ein bisschen unsouverän an. Ich meine, du bist ein netter Kerl, wenn du anrufst. Da muss man ja nicht sagen, macht doch, was ihr wollt. Ich meine, da kann man doch einfach ein bisschen plaudern auch mit dir.
Ja, hätte ich auch gedacht. Aber gut, die Kritik, wenn die so als Kritik aufgefasst wird, dass der Kader einfach noch nicht da ist, wo er ist, die... Ja, ob er die persönlich nimmt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass sich das Verhältnis wieder dementsprechend einrenkt, wenn die Saison dann auch mal am Laufen ist und vielleicht noch die ein, zwei Spieler kommen, wo man dann auch sagen kann, seht her, die habe ich gebracht. Ich habe es doch immer gesagt.
Ja.
Das ist die Sache. Aber wie gesagt, wir müssen uns jetzt auch so ein bisschen anschauen, was zuletzt dann geleistet wurde. Wir hatten ja zuletzt das Doppeltest-Wochenende gegen die zwei Regionalligisten FC Gießen und dann am Tag drauf, am Sonntag beim FSV Frankfurt. Und da war Licht, aber da war auch ordentlich Schatten. Licht war am Samstag gegen den FC Gießen, vor allen Dingen in der Offensive. Marc Schnatterer hat da gezeigt, warum er geholt wurde, war von den 5 Toren bei 4 beteiligt, indirekt, direkt, hat eins selber geschossen, 2 Vorlagen gegeben, 1 eingeleitet. Also da kann man sich schon drauf freuen, wenn er diese Form in die Saison mit reinbringt. Wir haben aber auch gesehen, 3 Tore gekriegt gegen Gießen, gegen Regionalligisten. muss nicht sein. Ja,
auch
ja,
ein Thema Stabilität. Ich meine, 6 Tore, Gegentore in 2 Spielen gegen Regionalligisten.
Ja, auch,
das sind ja ungefähr 5-4.
Ja, ne? Ja, so, auch, ein Elfmeter, sich selbst reingedattelt da gegen Gießen, völlig unnötig und über das Spiel am Sonntag. Beim FSV Frankfurt, also das war schon sehr, sehr harte Kost. Da hat ja so eine zweite Mannschaft in Anführungszeichen gespielt. Aber auch der Trainer hat dann hinterher selbst gesagt, also wenn da eine Mannschaft spielt mit dem Anspruch, ins erste Team reinzurücken, dann muss das A vom Ergebnis anders ablaufen und auch die Art und Weise war. Also ja, da waren wenige auf dem Platz, die irgendwie mit breiter Brust gelaufen sind und gesagt haben, also ich gehöre eigentlich in die erste Elf und schau mal her, sondern das war... Ich weiß nicht, mit was es zu tun hatte, ob vielleicht da so ein gewisser Frust da war. So nach
dem Motto, die waren natürlich auch nicht eingespielt.
Ja, diese Mannschaft spielt natürlich so nie zusammen. Ja, der zweite Anzug an sich spielt ja nie zusammen, sondern da kommt immer einer, zwei rein dann ins Spiel. Klar waren die so nicht eingespielt, aber es muss trotzdem gegen einen Regionalligisten muss es einfach anders aussehen. Und wir hatten, du hast es vorhin gerade angesprochen, defensive Stabilität, das Spiel ist keine 2 Minuten alt und dann spielt Verladen Querpass am Strafraum und bedient den Dawisch und steht 0-1.
Geht nicht.
Das zum Thema Balance, Offensive, Defensive, das ist ja das große Thema, was man aus der alten Saison noch mit reinträgt. Das muss dieses Jahr deutlich besser werden, damit die Ergebnisse auch stabiler werden. Und das hat jetzt am Wochenende noch nicht so danach ausgesehen, als ob diese Balance schon ein bisschen hier im Gleichgewicht ist. Also da ist noch ein bisschen was zu tun diese Woche.
Sag mal, beim FSV Frankfurt hat auch ein alter Bekannter ein Tor geschossen und sich ziemlich drüber gefreut.
Ja, da hat Yannick Sommer das 2-0 gemacht und hat da die Hintermannschaft sehr alt aussehen lassen. Die Grüße gingen dann auch Richtung Tribüne. Ja, ob man das machen muss, ist die eine Frage, aber ja, gut. Also, ja,
wer saß da, Jochen Kietz oder wer?
Ja, die versammelte Mannschaft, die versammelte
Funktionärsebene,
Waldhof-Ebene. Ich denke, das war schon ein Gruß in die Richtung, ob er nicht vielleicht den Falschen weggeschickt hat, wobei man auch sehen muss, also ja, Yannick Sommer war vielleicht dann doch schon ein bisschen an seiner Grenze Richtung dritte Liga, ja, aber man hat schon gesehen, dass er einfach ein guter Kicker ist, ja. Und dieses Tor hat schon ein bisschen Spaß gemacht, mit anzuschauen. Und dann lassen sie sich noch von einem 16-Jährigen das 3-0 einschenken.
Was ist das, B-Jugend oder was ist
das? Er spielt, Timo Hildmann, FSV-Talent, spielt dort in der U19, ist aber tatsächlich erst 16 Jahre. Also wie die sich in der Halbzeit warm gemacht haben, habe ich gedacht, die haben den Balljungen da irgendwie ein Trikot übergestülpt. Und dann ist er tatsächlich auch noch reingekommen, macht das 3-0. Das war schon, ja, also
ziemlicher
Nackenschlag.
Ja, ich finde es auch ein bisschen alarmierend. Ich meine, Testspiele soll man jetzt auch nicht überbewerten und so weiter und so fort, aber wenn dann halt Spieler, da war ja Jurscha und Co. drin, Rotschen hat, glaube ich, gespielt.
Hat sich dann verletzt.
Wenn so Leute, die ja dann eigentlich mal zeigen müssten, hey, hoppla, Trainer, hier bin ich, ja, auf mich kannst du bauen, vielleicht auch gegen Magdeburg, wenn die dann doch wieder so abfallen, ist das ein alarmierendes Zeichen, auch mit Blick auf den Saisonstart und auf die erste Saisonphase, wenn Verletzungen kämen, wo dann Leute aus der zweiten Reihe reinrücken müssten, ist kein gutes Zeichen und spricht wiederum nochmal dafür, dass dieser Kader noch auf jeden Fall Verstärkungen braucht.
Ja, das zweite Thema, was wir da noch ansprechen sollten, wir haben jetzt die Tests ja alle gesehen und es wurde durchweg in einem neuen System gespielt, 4-3-3. Das Europameister-Sieger-System sozusagen. Aber du brauchst natürlich auch die Leute dafür, damit du dann doch zum Schluss erfolgreich bist. Man kann sich die Frage jetzt stellen, warum wurde das System gewählt? Ist das das Standardsystem für die neue Saison? Ist es eine Alternative, die du mal einstreuen kannst? Letztes Jahr wurde EM 4-2-3-1 gespielt, dann mal mit einer Fünferkette. Ich finde es gut, wenn man flexibel ist. Wir hatten ja die Jahre Drares, die waren erfolgreich, aber du hast jedes Mal gewusst, 4-4-2
und
du hast
auch raus, ausrechenbar.
War ausrechenbar und du hast auch gewusst, wer auf welcher Position spielt, ja. Also insofern, du brauchst natürlich mehrere Systeme, um flexibel zu sein, um reagieren zu können auf bestimmte Situationen. Die Frage beim 4-4-3, die sich mir jetzt stellt, ist die, ist es eine Formation, die jetzt auf das Personal angelegt ist? Oder weil man jetzt vielleicht auch nicht mehr diese zwei dominierenden Sechser hatte? Oder exakt, hat, wie man sie mit Schuster, Christiansen hatte, dass man dieses alte System, in Anführungszeichen, das System aus der Vorsaison, so nicht mehr spielen kann, weil einem einfach diese dominanten Personen auf der Sechserposition fehlen und man sagt dann, wir probieren jetzt ein bisschen taktisch was anderes auszuprobieren? Oder steckt gar nicht so viel dahinter, was wir jetzt rein interpretieren.
Das ja doch, ich finde schon, du bist da auf dem richtigen Weg der Erklärung, glaube ich. Also es ist schon so ein wenig dem geschuldet, dass man diese Spieler, diese dominanten Sechser mit Schuster und Christiansen nicht mehr hat, dass man auch einen Arianit Ferrati nicht mehr hat, der eigentlich so der geborene Zehner war. Und dementsprechend wurde das System umgestellt. So, da können wir jetzt in die Tiefen der Taktik-Schule einsteigen, ob das jetzt richtig gut oder schlecht ist. Man muss das System natürlich immer dem vorhandenen Spielermaterial anpassen. Das ist erstmal grundsätzlich richtig so. Ja, ich finde persönlich, ich finde die offensive Dreierreihe mit Schnatterer, Martinovic und Kostli, das ist schon
sehr
gehobenes Drittliganiveau. Womit ich größere Schwierigkeiten habe, ist mit dem Dreierglied in der Mittelfeldkette. Ja, also ich finde Mohamed Guaida, Stefano Russo und Hamza Zaghiri, das hört sich für mich nicht nach dem Trio an, mit dem du oben in der Tabelle angreifen kannst und wirst. Also Guaida finde ich defensiv zu schwach. Russo ist ein entwicklungsfähiger junger Spieler, als Abräumer sicher geeignet, aber jetzt natürlich auch keineswegs von dem Format Marco Schuster. Und Zaghiri haben wir ja auch oft Licht und Schatten gesehen in den Spielen, die er gemacht hat. Also mit der Dreierkette im Mittelfeld habe ich so meine Schwierigkeiten.
Wir haben jetzt die Varianten dann auch, Garcia auf der linken Seite, Fridolin Wagner hat
dann halt schon sehr offensiv,
hat also, in Frankfurt dann in der Zentrale gespielt. Ich denke, da ist er relativ gut aufgehoben. Aber es ist natürlich so, wie du sagst, diese drei Leute haben unheimlich viel Platz zu verteidigen in der Breite dann. Und dann muss vorne ordentlich mitgearbeitet werden. Hinten dürfen diese Patzer nicht passieren, wie wir sie jetzt da zuletzt gesehen haben. Und die Räume zwischen den Ketten dürfen halt dann auch nicht dementsprechend zu nicht zu groß werden,
sonst kriegst du
richtig Probleme.
Und du musst bei eigenem Ballbesitz natürlich auch immer zusehen, dass du eine ordentliche Boxbesetzung hast, Strafraumbesetzung.
Ja.
Ja? Selbst wenn du drei Leute vorne hast, aber der Martinovic, dann müssen ja welche dann auch von hinten mal nachrücken. Und wie gesagt, du hast schon recht. Also das ist schon ein sehr ambitionierter Job, da in dieser Dreierkette im Mittelfeld die Räume zuzulaufen, hinten dicht zu halten und nach vorne noch was zu entwickeln. Das da darf man gespannt sein.
Achso, das wird auf jeden Fall eine spannende Frage, wie sich das jetzt auch in der Praxis dann umsetzt. Und es kann ja auch sein, dass es eine Vorgabe ist, ja, dass einfach gesagt wird, wir spielen das jetzt auch im Hinblick auf diesen Zwei-Jahres-Plan, dass wir unser System jetzt einfach so anpassen wollen. Also das ist die Waldhof-DNA, so wollen wir jetzt in Zukunft spielen. Kann ja auch sein. Ne?
Ja, aber ich sage dir nur eins, Rückblick auf die EM. Jogi Löw fand auch ein System ganz super toll, wollte es dann durchsetzen, auch wenn er vielleicht nicht die richtigen Spieler dafür hatte, Thema Kimmich am rechten Mittelfeld, und es ist ganz schön in die Hose gegangen. Also ich kann davon nur abraten, ein System vorzugeben und die Spieler dann da reinpressen zu wollen. Ich finde es immer besser, ich gucke, welche Qualitäten haben die Spieler, und dementsprechend sortiere ich die auf dem Feld. Also alles andere halte ich für ziemlich gewagt.
Sollte auch der eigentliche Weg sein. Wir werden sehen, wie sich das Ganze bewahrheitet, die ganzen taktischen Finessen, die da jetzt noch anstehen. Die erste Bewährungsprobe steht ja am Samstag schon an, gegen den ersten FC Magdeburg um 14 Uhr im Karl-Benz-Stadion. Und da kommt gleich ein Gegner, der es dann doch relativ in sich hat. Letzte Saison mit Abstiegssorgen zeitweise, dann kam der Mannheimer Christian Tietz, dann haben die das Feld von hinten aufgerollt, haben einen sehr offensiven, schönen Ball gespielt. Ottmar Schork mittlerweile sportlicher Leiter dort, haben auch einen guten Job gemacht, glaube ich, was Neuverpflichtungen betrifft, konnten dann auch Baris Artig halten und haben eine gute Mischung aus Routine und Talent gefunden, glaube ich. Und auch die Vorbereitungsspiele waren jetzt schon sehr vielversprechend. Das letzte Spiel 4-2 in Hannover beim Zweitligisten gewonnen.
Nicht schlecht.
Ist jetzt auch nicht schlecht. Wie gesagt, Testspiel müssen wir nicht überbewerten, aber ich denke, das ist eine Mannschaft, die schon auch so unter den Top Ten dieses Jahr landen kann.
Die gelten also, ja, als Geheimfavorit. Also ja. Neben Lautern und Magdeburg sind so die beiden Teams, die so hinter den üblichen Verdächtigen als diejenigen gehandelt werden, die da oben reinstechen könnten, wenn es optimal läuft. halte ich jetzt auch nicht für ganz ausgeschlossen, weil du ja oft, die haben diesen Schwung aus der letzten Rückrunde, wo sie ja dann doch einen ordentlichen Punkteschnitt hatten, irgendwie einen Zweierpunkteschnitt geholt haben. Der Titz-Fußball ist da verinnerlicht worden von den Spielern und mit Artig haben sie ihre prägende Figur im Mittelfeld behalten.
Der jetzt auch wieder 2 Tore erzielt hat in Hannover beim Test. Also
ich finde halt, beim Waldhof sprechen wir wahrscheinlich eher noch von Findungsphase und da kommt halt eine eher gewachsene Mannschaft, auch wenn die natürlich auch Fluktuationen hatten. Aber das ist für den ersten Spieltag eine eher unangenehme Aufgabe.
Aber eine Herausforderung, mit der du auch Selbstvertrauen eigentlich tanken kannst, wenn du da dementsprechend positiv rauskommst.
Genau, es werden wieder Zuschauer da sein. Wie viel wird man sehen? Aber das kann natürlich auch, wenn du da gut rauskommst, kann das natürlich auch wieder so eine Euphorie auslösen. Das ist ja auch klar.
Kann ein bisschen tragen, ja, weil das Startprogramm ist ja in Anführungszeichen machbar, ja, also da kannst du schon ein paar Punkte sammeln und kannst dich gleich mal irgendwie so positionieren, dass du nicht gleich unter Druck gerätst. Jetzt vor allen Dingen unter der Vorgabe, wie gesagt, jetzt nochmal vom vergangenen Montag, da wird jetzt halt die Mannschaft, der Trainer, die sportliche Leitung ständig dran gemessen an dieser Latte.
Genau, wenn du sowas raushaust, dann kannst du nicht am 8. Spieltag auf Platz 14 stehen. Da sagen die Leute, ja, erzählt was von zweiter Liga und dann hier seid ihr hier im
Unterhügel. Ja, oder auch schon diese Saison besser als 8, ja? Also da.
Ja, das, genau. Es erhöht natürlich vor allen Dingen den Druck auf den Trainer. Weil wir wissen, dass der Patrick Glöckner in der letzten Saison schon 1-2 Mal gewackelt hat. Und wenn jetzt wenn es jetzt wieder so einen Stotterstart geben sollte, was man nicht ganz ausschließen kann, nach dieser dann doch eher holprigen Vorbereitung, wo viele Neuzugänge noch fehlen, dann steht der gleich wieder in der Kritik. Das wird so sein. Und dann klingeln natürlich die Beetz-Worte, wir wollen in 2 Jahren in die zweite Liga, klingeln dann erst recht in den Ohren der Fans.
Also, es ist auf jeden Fall ein spannender Start, der uns da am Samstag bevorsteht. Bin auch gespannt, wie viele Zuschauer dann im Endeffekt da sein werden, was wir gehört haben. Auch Gästefans sind erlaubt. Ja. Die 10% von diesen maximal erlaubten 14.851, glaube ich, wären dann 1400. Die Nachfrage nach Tickets ist relativ groß, habe ich gehört. Also da wollen auch einige Magdeburger mitkommen. Und dann muss man natürlich auch sehen, wie die Mannheimer Zuschauer das Ganze annehmen. Es dürfen natürlich nur Getestete, Genesene, Geimpfte ins Stadion. Das heißt, viel Zeit mitbringen auch. Da wird ein dementsprechend großer Vorlauf dann auch sein. Ein bisschen Geduld muss man mitbringen, Maskenpflicht im Stadion. Die Ultras werden weiterhin fehlen, weil da sind die Signale so, die harten Fangruppen wollen erst wieder ins Stadion kommen, wenn es keine Auflagen mehr gibt. Ist natürlich ein bisschen schade für den Support, ja. Aber ich denke, es ist mal ein Anfang und ja. Man hat auch gesehen in den letzten Spielen unter Corona-Bedingungen, wie die ersten Zuschauer wieder da waren, da war sofort irgendwie so eine Waldhofstimmung da. Ja.
Endlich und, wieder Fußballfeeling, ja. Richtige Atmosphäre, ja. Im Stadion. Dann macht es irgendwie allen auch wieder mehr Spaß, glaube ich. Also den Spielern und den Zuschauern und den Journalisten.
Ja, dann hoffen wir, wie gesagt, dass wir am Samstag auch Spaß haben. Du genießt ja noch die letzten Tage deines Urlaubs.
Ja,
steigst dann in Dortmund 2 ein und ich werde den Auftakt dann dementsprechend begleiten und bin mal gespannt, was wir dann dementsprechend berichten können.
Was tippst du für Samstag?
Ich bin da relativ optimistisch. Ich glaube, die Offensivkraft bringt dem Waldhof einen 3-2 Erfolg.
Okay, ich sag unentschieden
2-2. 2-2?
Ja.
Also sind wir uns einig, 2-mal klingelt es wieder?
Ja, also viele Tore dürfte es eigentlich geben. Also nach den Eindrücken von den Testspielen müsste es eigentlich ordentlich klingeln, ja.
Du meinst ja nicht, dass es zu 0 ausgeht?
Nee, also zu 0 gibt es auf gar keinen Fall.
Okay, ja. Und du bist ja der Tippkönig, insofern vertrauen wir dir mal und gucken dann, wie es ausgegangen ist.
Ja, das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast@mamo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Alex Müller.
Und Thorsten Hof, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.